Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich, ich grüße euch. Der kleine Hinweis für alle Kinder ab 3 ist dort in der Lounge jetzt ein kleines eigenes Programm. Genau, für die, die es noch betrifft, mit Kindern bis 3, gerne einfach die Kinder dort hinbringen und dem Programm lauschen. Während wir hier weitermachen in unserer Staffel im Gegenwind. Mein Name ist Carsten, ich bin einer der beiden Pastoren hier im Projekt X und ich finde es klasse, dass du da bist und dich diesem Thema stellst im Gegenwind. Es geht in dieser Staffel darum, wie wir in Zeiten, in denen wir unter Druck stehen, wenn Dinge passieren, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn Dinge passieren, die sich wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen, Schicksalsschläge oder irgendwelche Druckphasen, die wir erleben, wie wir in diesen Phasen Glauben an Gott leben können, wie wir an Gott festhalten können. Wie wir zum Beispiel mit ihm reden können, wie wir sicherstellen können, dass unser Glaube nicht Schiffbruch erleidet. Wir alle kennen solche Phasen im Leben. Du kennst sowas mit Sicherheit auch. Ja, in deiner Familie vielleicht irgendeine Beziehung, die kaputt gegangen ist. Vielleicht deine Ehe, deine Partnerschaft, die schwer unter Druck steht. Vielleicht ist dein Arbeitsverhältnis oder deine Finanzen richtig im Gegenwind gerade. Und du merkst, ich weiß nicht genau, wie die ganze Sache ausgehen wird. Ich stehe sehr unter Druck. Vielleicht hast du gerade was vor deinem inneren Auge, was du mal erlebt hast, so eine Phase des Gegenwinds. Vielleicht steckst du gerade mittendrin. Vielleicht ist das Teil deines Rucksacks, den du gefüllt hast und mit dem du heute hier sitzt, dass du sagst, wenn du alles wüsstest, was in meinem Leben gerade los ist, wie viel Druck da gerade ist, von dieser Seite aus, von dieser Seite aus, oh Mann, da kann ich dir eine lange Geschichte zu erzählen. Vielleicht ist das deine Geschichte. Ich lade dich ein in die Staffel mit einzusteigen, du findest die anderen Teile bei uns als Podcast oder bei YouTube, wenn du die verpasst haben solltest. Und einfach zu lernen von Menschen, die vor uns waren, die diese Fragen vor uns schon durchkämpft haben und eine Antwort darauf gesucht haben. Wir machen das in dieser Staffel anhand des Buches Daniel aus dem ersten Teil der Bibel, Altes Testament. Wir sind da im 6. Jahrhundert vor Christus, also wirklich schon sehr, sehr lange her. Und die Frage ist berechtigt: Was haben so alte Texte mit mir heute zu tun? Und wenn du der Staffel gefolgt bist bisher, merkst du ganz schön viel. Es gibt tatsächlich viel dazu zu sagen. Ganz kurz zusammengefasst, also wirklich sehr komprimiert jetzt, ist die Geschichte bisher diese, dass Daniel und drei Freunde von ihm und einen ganzen Haufen anderer Menschen von den Babyloniern im 6. Jahrhundert vor Christus deportiert worden sind. Also König Nebukadnezar hat in mehreren Wellen Jerusalem angegriffen und bei einer dieser Wellen einen großen Teil aus der Oberschicht, aus dem Adel mitgenommen an Menschen und die deportiert und 1000 Kilometer weiter Richtung Osten gebracht. Da lebt Daniel jetzt mit seinen drei Freunden. Und dort sollen sie umprogrammiert werden. Ihnen soll die babylonische Kultur, die babylonische Sprache, die Religion indoktriniert werden, also damit sie Nebukadnezar folgen können und für ihn arbeiten können. Und im Kern geht es dabei um nicht weniger, als dass ihnen eine neue Identität aufgedrückt werden soll. Also, das ist der Kern der Sache. Es geht darum, eine neue Identität verpasst zu bekommen. Und sie sind einfach in dieser ganz großen Spannung permanent die ganze Zeit zwischen Glaube und Kultur, unser Thema für uns heute. Und wir kommen damit heute dann zu einer der bekanntesten Daniel-Erzählungen, die tatsächlich sehr viele Menschen kennen. Es ist die Geschichte von Schadrach, Meschach, Abednego. Ja, habe ich lange geübt, um das so sagen zu können. Also Schadrach, Meschach, Abednego sind die drei Freunde von Daniel. Und wenn du denkst, das klingt aber gar nicht hebräisch, das ist auch nicht hebräisch. Das sind schon die babylonischen Namen. Also du merkst, das ist schon Teil dieser Umprogrammierung. Die läuft schon. Dass die so genannt werden, zeigt schon, da läuft gerade was, was eigentlich nicht sein sollte. Und wir machen heute was wir vielleicht hier im Ensemble gut nachvollziehen können. Wir nehmen einfach einen dieser Scheinwerfer und richten ihn heute weg von Daniel auf diese drei. Heute geht es tatsächlich nur um diese drei Freunde von ihm. Und es geht um die Geschichte im Feuerofen. Also, wenn du irgendwie mit Glaube, Kirche aufgewachsen bist oder damit mehr zu tun hast, kennst du diese Story bestimmt aus einer Kinderbibel vielleicht. Oder vielleicht hast du jemanden aus deiner eigenen Biografie, aus dem Kindergottesdienst, der dir was dazu erzählt hat, im Feuerofen. Wenn du die Geschichte überhaupt nicht kennst und sagst, mir ist das komplett fremd, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Du kannst trotzdem gut mit einsteigen. Und ich kann dir sagen, dass diese Geschichte zusammen mit der Geschichte Daniel in der Löwengrube, da klingelt es wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen, ist mit die bekannteste und beliebteste Geschichte aus dem Buch Daniel. Und zwar zu Recht. Weil beide Geschichten auf einzigartige Weise davon reden, was es bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn du nicht weißt, wie die Sache ausgeht. Das Richtige zu tun, egal welche Konsequenzen das nach sich zieht. So, was ist passiert? Wir machen das wie bei den anderen Teilen auch. Diese Geschichten sind tatsächlich auch aufgeschrieben als Geschichten. Ja, das sind narrative, erzählende Texte. Und darum ist es gut, das nicht so zu zerstückeln, sondern das einfach mal auch in Summe auf sich wirken zu lassen. Und deswegen liest Frank uns jetzt einfach mal die Geschichte von den drei Freunden im Feuerofen bis zu einem bestimmten Punkt vor, an dem wir dann wieder aussteigen und dann hier weitermachen.
König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme: »Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen! Der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der Lauten, Pfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt.« Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Einige Steindeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm: »Lang lebe der König! Du, o König, hast doch angeordnet, dass jeder die Statue anbeten muss. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht, und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten.« Da packte den König der Zorn, und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede: »Schadrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann?« Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: »Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor dem goldenen oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden.« Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Meschach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer.
Also, das ist die Geschichte bis hierher. Irgendwann in seiner Regierungszeit lässt Nebukadnezar eine goldene Statue aufstellen und erwartet, befiehlt, dass die Leute sich vor dieser Statue niederwerfen. Jetzt wissen wir nicht so viel über diese Statue. Daniel berichtet seine Ausmaße, 30 Meter, ziemlich groß. Aber wie das Ding ausgesehen hat, was das genau für ein Ding war, wissen wir eigentlich nicht. Wir wissen nicht, war das vielleicht das Bildnis eines babylonischen Gottes? War es vielleicht ein Bildnis von ihm selber? Also im Alten Orient war das üblich, dass Könige als Zeichen ihrer Macht und Dominanz Statuen von sich aufstellen lassen haben, um zu zeigen, hier ist mein Gebiet, hier regiere ich. Und das ist übrigens ein Motiv, was im Alten Testament häufiger auftaucht. Aber dieser Befehl, diese Statue anzubeten, bringt diese drei Freunde in wirklich große Probleme, denn sie sind Juden. Ja, und im Judentum ist das zentrale Verbot, keinen anderen Gott anzubeten, außer ihren eigenen Gott. Da gibt es auch bis heute null Spielraum, keine Toleranz in dieser Frage. Juden waren und sind Monotheisten, also Menschen, die einen Gott anbeten und das Schlimmste für sie wäre, einen zweiten dem zur Seite zu stellen. Das ist eine Überlieferung, die geht an diesem Punkt mindestens mal schon 1000 Jahre vorher zurück. Also es ist mindestens mal schon 1000 Jahre verschriftlicht durch Mose, dass sie diese Überlieferung haben und daran festhalten. Das heißt, für unsere drei Freunde ist es absolut undenkbar, sich vor einem Goldklumpen auf den Boden zu werfen und sowas wie ein Gebet zu sprechen. Das ist in ihrem Verständnis Materie, Gold, ohne Leben. Einfach nur irgendein Stück Gold, aus dem jemand was geformt hat. Die drei sind in diesem Dilemma. Von der Kultur um sie herum wird mit wachsendem Druck erwartet, dass sie das machen, dass sie da mitmachen. Für die meisten damals in der Situation ist das eh kein Problem. Die werfen sich vor allen möglichen Statuen auf den Boden. Die meisten werden diese Spannung gar nicht wahrnehmen. Und der Gipfel für sie ist, wenn sie das nicht tun, werden sie hingerichtet. Also versucht ihr noch mal einen Gedanken zu holen, was die Situation ist. Die drei befinden sich sowieso schon im Gegenwind und zwar wirklich sehr krass. Die Heimat ist weit weg. Die Familie, wenn sie überhaupt noch lebt, wissen sie nicht, ist weit weg. Ihre Lebenspläne sind kaputt von heute auf morgen. Alles erledigt. Ihr Glaube ist sehr schwer auszuleben in diesem Setting. Man versucht an ihnen herum zu manipulieren und zu programmieren, um so kleine Vorzeige Babylonier aus ihnen zu machen. Und im Herzen tragen sie diese Wahrheit in sich, diesen Glauben an einen Gott, aus dem sie ihre Kraft und Energie und ihre ganze Identität ziehen. So, wie geht's aus? Du hast es gelesen, so komische Astrologen rennen zu Nebukadnezar und sagen, da gibt's welche, die machen gar nicht mit. Und man denkt sich beim Lesen, Petze, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, so wie die kleinen Kinder. Die drei müssen sich erklären und sagen einfach nur, König, wir können das direkt abkürzen. Wir brauchen das gar nicht groß diskutieren. Wir machen nicht mit. Wir sind raus. Wir werden das nicht tun. Und als Folge davon landen sie in diesem Feuerofen in der vollen Überzeugung, dass es richtig ist, was sie tun. Und dass ihr Gott sie dafür retten kann. In der vollen Überzeugung. Und wie geht's dann weiter? Ihnen passiert tatsächlich nichts. Also Nebukadnezar denkt sich irgendwann, okay, jetzt müsste es eigentlich tot sein, wirft da irgendwie einen Blick rein, wahrscheinlich als es ein bisschen nachgelassen hat mit dieser Hitze, und sieht vier Leute auf einmal in diesem Ofen stehen. Und wer das jetzt genau war, das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, das wird ein bisschen zu lang sonst, aber er ist so platt, als er das sieht und die drei rauskommen, völlig unversehrt. Nicht mal ein Faden an ihren Klamotten, deswegen wird das vorher berichtet, dass sie in voller Montur da rein sind. Nicht mal ein Faden ist verbrannt, ist er so platt, dass er per Dekret den Gott dieser drei Freunde ins Zentrum stellen lässt. Und er sagt, es gibt keinen anderen Gott, der auf diese Weise retten könnte, wie dieser. Sagt Nebukadnezar. Sagen nicht die drei Freunde. Also das ist wirklich eine krasse Geschichte. Wenn du sie mal lesen willst, Daniel Kapitel 3, und es ist überhaupt nicht schwer zu verstehen, warum sie so beliebt ist, weil wir alle Geschichten mit einem Happy End lieben, oder? Wir alle lieben das, wenn Sachen gut ausgehen. Ich mache es manchmal bei Filmen so, wenn es mir zu hart wird, dann denke ich, komm, überspring die nächste halbe Stunde, guckst du noch das Ende, ob es gut ausgeht. Und wenn es gut ausgeht und es gibt ein Happy End, dann weiß ich, es war richtig vorzuspulen. Und das Fiese, das überspringe ich einfach manchmal. Und euch geht's bestimmt genauso. Todsünde wäre das bei Büchern zu tun, einfach Bücher zu überschlagen, aber Mach es, wenn du sagst, ich will das Happy End lesen und den Rest brauche ich nicht, tu es. Weil wir Happy Ends lieben. Das ist einfach so. Trotzdem ist ja die Frage wichtig, was haben wir denn von so einer alten Geschichte? Was ist das Zeitlose daran, was wir für uns mitnehmen können? Und wenn wir die Geschichte genauer ansehen, werden wir feststellen, dass sie in einzigartiger Weise eine Erfahrung widerspiegelt. Die Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, die mit Jesus leben, Christen, zu jeder Zeit, in jedem Jahrhundert gut nachvollziehen konnten. Egal in welchem Jahrhundert du eine Stichprobe machst, irgendeine Karteikarte von jemandem rausziehst, diese Erfahrung findest du überall. Und über diese Erfahrung, über diese Sache denken wir jetzt noch ein bisschen intensiver nach. Weil es ist schon sehr auffällig und sehr interessant, und das betrifft nicht nur Kapitel 3, sondern auch die vorherigen. Aber der Druck wird einfach immer größer, dass die drei sich in einer Kultur befinden, in der von ihnen erwartet wird, in diesem Fall sogar befohlen wird, etwas zu tun, was nicht richtig ist. Was ihrer Überzeugung entgegensteht, was sogar frontal auf ihren Glauben crasht. Etwas zu tun, was nicht richtig ist. Wieder wird der Gegenwind stärker. Es droht die nächste Katastrophe. Wieder ist die Frage im Raum, hat das denn nie ein Ende? Also, wir sind jetzt schon ein paar Wochen in dieser Staffel, wir sind gerade erst bei Kapitel 3. Und es geht so weiter. Es lässt nicht nach. Wieder steht die Frage im Raum, warum denn jetzt das auch noch obendrauf? Und vielleicht kennst du diese Frage aus deinem Leben. Wenn der Druck sowieso schon erhöht ist und noch was kommt dazu und du denkst dir, warum musste dieser Anruf denn jetzt auch noch kommen? Warum muss dieser Mensch mich auch noch bedrängen? Warum muss das jetzt auch noch dazu passieren? Wann hat das ein Ende? Und Christen haben diese Erfahrung, in der die drei sich wiederfinden, durch die Jahrhunderte gemacht. Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, kennen das. Sie haben sich in genau derselben Position wiedergefunden. Und wenn die Autoren des Neuen Testaments auf diese Erfahrung anspielen, benutzen sie manchmal die Worte Gäste oder Fremde. Ja, und damit meinen sie, das ist so wie so ein Tourist. Du bewegst dich in einem bestimmten Gebiet, aber du merkst, eigentlich bin ich hier nicht zu Hause. An manchen Stellen reibt das und crasht das irgendwie. Ich gehöre hier nicht wirklich hin. Ich bin hier zwar jetzt, aber eigentlich machen die Menschen um mich herum einiges, was gar nicht meinen Werten entspricht. In diesem Fall, was nicht zu meinem Glauben passt oder was Gott von mir erwartet. So, in der westlichen Welt gab es natürlich lange Zeiten, wo ein Großteil von dem, was die Kultur gemacht hat, gar nicht so anders war als die Werte der Bibel. Lange, lange Zeit war das sehr, sehr deckungsgleich. Und in den letzten Jahren muss man einfach tatsächlich sagen, jetzt rede ich von Deutschland, aber in den anderen westlichen Ländern sieht das zum Teil ähnlich aus, kennt die Entwicklung eigentlich nur eine Richtung. Kultur und Werte der Bibel klaffen immer weiter auseinander. Und das merkst du unter anderem zum Beispiel an Statistiken, die jemals rauskommen. Wenn du denkst, in welchem Streifen bin ich jetzt gelandet, halt das kurz aus. Es ist tatsächlich interessant, sich das mal anzuschauen. Du merkst das zum Beispiel an den Kirchenstatistiken, die regelmäßig rauskommen. Ja, also ich habe dir das mal mitgebracht, dass du einfach mal das kurz auf dich wirken lässt. Das ist jetzt Stand Dezember 23, also relativ aktuell. Und du siehst daran, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch 24% unserer Bevölkerung in Deutschland hatten, römisch-katholisch, 22 evangelische Kirche. Und dann gibt es ein paar kleine Splittergruppen, wo wir zum Beispiel auch mit reingehören. Und dann gibt es einen Teil konfessionsfreie, ohne Religion. Das sind Leute, die einfach ausgetreten sind. Natürlich sind da auch ein paar Leute bei, die einfach nirgendwo jetzt in einer Kirche sind, die immer noch glauben würden. Aber du merkst, und das sagen Leute auch, die sich damit beschäftigen, 2023 war der Kipppunkt. Das ist das Jahr, wo es gekippt ist und die Gruppe der Leute konfessionsfrei im Vergleich zu den beiden Großkirchen gleich groß ist und seitdem größer wird. Ja? Wenn du weiterschaust, das wäre die Entwicklung, da geht es zurück bis 1953. Das heißt, du siehst da an der Stelle, oben die gelbe Linie ist in dem Fall interessant, weit über 90% der Menschen damals waren in den Großkirchen. Und schau mal, wo die gelbe Linie jetzt ist. 2023 ist sie bei unter 50% angelangt. Also, weiter geht's. Das ist die aus dem Strukturatlas für Augsburg, die Situation für unsere Stadt hier. Du merkst, knapp 33% römisch-katholisch, knapp 12% lutherisch und die andere Gruppe ist auch für Augsburg Mittlerweile hat die weit überholt. Also 2023 war tatsächlich in unserer Kultur der Kipppunkt. Und das vielleicht noch als Letztes. Du siehst hier dran, die Frage ist, wie wichtig ist Religion und Kirche in deinem Leben? Das ist von 1982 an, also ungefähr 40 Jahre. Und schau dir mal diese Balken an. Rot ist unwichtig, gelb ist so ein bisschen indifferent und grün ist wichtig. Und jetzt schau einfach, wie sich das verändert hat, die Balken. Die in der Mitte kannst du mal überspringen, aber was sich in diesen 40 Jahren getan hat. Von 45% auf 68%, die sagen, es mit eigentlich ehrlich gesagt ziemlich Latte, das ganze Thema Religion und Kirche. Und 39% sind geschrumpft auf 13%, die sagen, das ist wichtig, das hat Relevanz für mein Leben. Und was mir auch aufgefallen ist, ist die Geschwindigkeit, in der das zunimmt. Schau mal hier, wir haben in den letzten 12 Jahren, in den letzten 13, 14 Jahren mehr verloren als in den 30 Jahren zuvor bei diesen Statistiken. Das heißt, die Geschwindigkeit nimmt zu. Es kennt nur eine Richtung und die ist im Moment diese. Es klafft immer weiter auseinander und immer mehr Leute sagen, es ist mir völlig egal. Warum ist es wichtig? Also wir können da heute nicht tiefer einsteigen, aber ich teaser das an der Stelle mal an. Wir würden ganz gerne in der nächsten Staffel das nochmal ein bisschen vertiefen, dieses Thema Glaube und Kultur. Und mir ist natürlich auch klar, dass das nicht alles erklärt, was wir in unserem Land so erleben. Aber wir schauen heute einfach mal von oben drauf, um eine Entwicklung wahrzunehmen, die ganz ohne Zweifel läuft. Dass die läuft, ist völlig zweifellos. Wahrscheinlich hast du, wenn du sowas siehst, einen Haufen Fragen dazu, wenn du dich mit sowas schon mal beschäftigt hast oder dich mit Kirche auskennst. Wahrscheinlich kommt ein ganzer Berg an Fragen, mir auch. Vielleicht fragst du dich ja, Moment mal, nur diese reinen Statistiken, waren denn nicht gerade auch in den Großkirchen, gibt es da nicht vielleicht auch andere Fragen, war die Prägung wirklich so groß für unsere Kultur? Gab es da nicht auch viel liberalisierte Theologie zum Beispiel? Also in dem Sinne, dass das eh nicht mehr so ernsthaft ist an vielen Stellen. Oder waren nicht vieles auch so Kulturchristen dabei? Einfach, die sind einfach nur hingegangen, weil man das so macht, einmal im Jahr an Weihnachten, aber die Prägung war nicht so entscheidend. Und darauf will ich sagen, das mag alles sein. Das mag alles sein, das können wir heute nicht vertiefen. Trotzdem ist es so, dass die reinen ethischen Werte, die dort weitergegeben werden und wurden, also diese Überlappungen, die Möglichkeit, Menschen überhaupt was weiterzugeben, die ethischen Werte, davon reden wir jetzt, die waren da, auch ohne theologischen Unterbau war diese Vermittlung da. Und in einer Zeit, wo diese Überlappungen immer weniger werden, wo diese Kontaktpunkte immer weniger werden, geschieht das auch immer weniger, dass die zum Beispiel die biblischen Werte, was Ethik angeht, weitergegeben werden können, einfach weil immer weniger Leute da sind. Und es gibt bei sowas in der Regel kein Vakuum. Das heißt, wo eins entsteht, springen andere in diese Stelle, andere Lehrer, andere Ethiken, andere Vermittler treten auf und füllen dieses Vakuum. Und es ist natürlich klar, dass so eine Entwicklung nicht ohne Einfluss bleibt. Das ist doch total logisch, dass das nicht ohne Einfluss bleibt. Das heißt, in nur 70 Jahren hat sich unsere Gesellschaft so stark verändert, dass es mittlerweile viel mehr Reibungsflächen gibt für Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, zum Beispiel auf ethischer Ebene, weil es so viel andere konkurrierende Konzepte gibt und so viel konkurrierende Ideen. Wenn du sagst, das ist alles viel zu abstrakt, lass uns einfach mal zwei Beispiele hernehmen, an denen man das deutlich machen kann, auch deutlich beobachten kann. Es gibt viele, viele andere noch und auch die Beispiele könnte man wieder noch weiter vertiefen, aber einfach mal, um das Fass an der Stelle aufzumachen. Wir nehmen ein heißes Eisen, damit du was hast, wo du sagst, ach, das ist ja interessant, dass sowas auch in der Kirche kommt, damit du was hast, was du nicht so schnell wieder vergisst. Und eins aus dem alltäglichen Leben, was jeder vielleicht auch von uns kennt. Das erste heiße Eisen wäre einfach die Darstellung von Sex, von Sexualität in unserer Kultur. Und das sage ich jetzt alles überhaupt nicht, um das an den Pranger zu stellen oder irgendwie ein Urteil zu sprechen, sondern einfach nur, weil es wirklich super auffällig ist. Es ist super, super auffällig und dabei ist es auch egal, ob du das persönlich gut findest, diese Entwicklung, die da ist, oder das für dich persönlich ablehnst. Darum geht's nicht jetzt. Vergiss das kurz, es geht nur darum wahrzunehmen, dass sich unsere Kultur verändert und wie sie sich verändert. Zum Beispiel seit den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich unsere Kultur unfassbar stark in diesem Bereich verändert. Ja, wir reden da wirklich von solchen Zeiten, wo das zu Hause noch so zuging, wenn das Fernsehen angeschaltet worden ist. So, wie ging es dann weiter? Es ging weiter über die sogenannte sexuelle Revolution in den 70ern. Dann gab es eine sehr, sehr starke Kommerzialisierung von Sexualität in den 80ern. In den 90ern merkt man, nimmt die Enttabuisierung wirklich sehr stark zu. Und seit den Nullerjahren merken wir, es ist in makabrer Weise professionalisiert, digitalisiert worden. Und es hat eigentlich mit dem gar nichts mehr zu tun. Das heißt, vergleich einfach mal, das kannst du selber machen. Gib mal bei YouTube ein, Fernsehshows damals, heute aus den 60ern, 70ern. Du hast das Gefühl, die waren auf einem anderen Planeten. Ja, also ich habe das schon mal gemacht. Das glaubst du einfach nicht. Vergleich das mal mit dem, was wir heute so uns reinziehen können. Was wir heute an Sitcoms haben, an Soaps, an Verkupplungsshows, wo Leute sich ihren Sexpartner aussuchen wie der Schnitzel an der Fleischtheke. Es ist unfassbar, wie unsere Kultur sich verändert hat. Ja, es bis hin ganze Sender, die den ganzen Tag nichts anderes zeigen. Ganze Sender, die den ganzen Tag nur Sexualität, Sex darstellen. Das heißt, wir erleben und beobachten eine radikal andere Darstellung von Sexualität. In nur 60 Jahren ist unsere Kultur wirklich auf links gedreht worden in diesem Fall. Und vor 60 Jahren zu dieser Zeit oder ein bisschen später, du hättest bestimmte Sachen nicht gesehen, weil es einfach die kulturelle Realität nicht erlaubt hat, Dinge in Filmen oder woanders zu zeigen. Heute kannst du nicht mal mehr eine Serie ab 12 sehen, ohne eine mittelschwere Sexszene in drei Einstellungen zu sehen. Ja, also wenn wir das nach vorne rechnen, frage ich mich, wie lange dauert es denn wohl noch, bis Paw Patrol die Hüllen fallen lassen oder keine Ahnung, was noch als nächstes passieren kann, wo unsere Gesellschaft sich hinentwickelt. Es ist komplett verrückt, es ist wirklich wie ein anderer Planet. Und nochmal, der Punkt ist überhaupt nicht, ob du das gut findest oder ob ich das gut finde oder ob ich das schlecht finde oder ob du das schlecht findest. Heute geht es nur darum, das wahrzunehmen und zu spüren, ob das dein Bild und dein Ausleben von, in diesem Fall Sexualität oder deine Werte, beeinflusst. Ob du eine Spannung wahrnimmst und du merkst tatsächlich, allein schon in der Zeit, die ich überschaue, hat sich das verändert und ich spüre eine wachsende Spannung. Darum geht es mir heute. Das zweite Beispiel, was wir nehmen und einfach mal kurz draufschauen, ist die immer stärker werdende Anbetung des Ichs, des Ego. Und auch das ist völlig unzweifelhaft, dass das so ist. Die Frage nur ist, an welchem Punkt macht man das fest? Wie misst man sowas? Aber dass das so ist, wird kaum jemand abstreiten. Das heißt, wir beobachten eine fast schon Vergottung des Egos. Ja, man sieht an ganz vielen Stellen eine wirkliche, ungebremste Eskalation des Egoismus. Und man fragt sich, wie kann man das stoppen? Kann man das überhaupt noch stoppen? Oder zieht uns das alle in den Abgrund rein? Das heißt, die Befriedigung meiner Wünsche, meiner Ziele, meiner Lust, da deckt sich das auch mit dem ersten, hat in einem Maß zugenommen, das in den 60er und 70er Jahren noch nicht mal absehbar war. Sage ich damit, dass früher alles besser war? Nein. Sage ich damit, früher gab es keine Egoisten? Auch nicht. Das wäre blödes Zeug. Aber heute sind Sachen salonfähig, bis sogar hin, dass sie erwartet sind, die früher undenkbar waren. Das heißt, es geht um mich. Ja? Und dafür walze ich auch gerne mal über Menschen drüber, wenn die mir im Weg stehen. Um mich geht's. Ich horte für mich. Ich kaufe für mich. Ich muss alles haben. Woran merkt man das? Vielleicht merke ich immer diesen Drang, ich muss alles haben, was hip ist. Alles muss ich haben und dann gebe ich mein Geld für Sachen raus, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und am Ende des Tages schaue ich drauf und sage, ich brauche es eigentlich nicht. Mein altes funktioniert noch, mein Gerät funktioniert noch. Wofür habe ich mir das gekauft? Ich brauche da eigentlich kein drittes, viertes Auto. Eigentlich brauche ich es alles gar nicht. Aber ich habe einen Haufen Geld in diesen Kreislauf reingesteckt, der mir gesagt hat, du kommst an erster Stelle. Deine Chance ist jetzt, dein Moment ist jetzt. Und anstatt mit dem Geld vielleicht an anderer Stelle was Positives zu bewirken, habe ich diesen Kreislauf gefüttert. Also achte mal selber drauf, wenn du irgendwie, keine Ahnung, beim Arzt im Wartezimmer sitzt oder irgendwo anders die Chance hast, Magazine zu lesen, achte mal selber drauf. Bei Amazon klick dich mal durch oder wenn du mal in einer analogen Buchhandlung stehst, die gibt es immer noch, schau mal einfach, wie viel Raum die Themen Selbstachtsamkeit und Entfaltung meiner Individualität, wie viel Raum das einnimmt. Und schau mal selber, aus welchen Jahren diese Bücher sind, wann die geschrieben worden sind, der Großteil davon. Ist es falsch, deine Ziele zu verfolgen? Absolut nicht. Ist es falsch, auf sich zu achten? Auch nicht. Bitte achte auf dich. Also nimm nicht von heute mit hier, der Pastor hat gesagt, ich soll nicht auf mich achten und jetzt fahre ich mein Leben vor die Wand. Überhaupt nicht. Das ist nicht das, was der Pastor gesagt hat. Achte auf dich. Aber unsere Kultur ist längst gekippt in eine Richtung. Es hat ein Übermaß überschritten und es ist die Frage, ob wir das überhaupt noch bremsen können und Menschen spüren das auch, dass das so ist. So, jetzt ist da die andere Seite der Spannung. Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, Christen, die mit Jesus leben, für die prallt das alles, nur diese, und es gibt ganz viele Lebensbereiche, wo das zutrifft, prallt das auf einmal auf Werte wie das hier. Seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wenn du jetzt innerlich ganz unruhig wirst und du denkst, dreh dem den Ton ab, mach, dass es aufhört, ja, dann zeigt dir das vielleicht nur, wie tief du schon drinsteckst. Wenn du diese Spannung wahrnimmst, zeigt das, wie tief, und das ist ganz normal, ich auch, wir in unserer Kultur leben und geprägt werden davon. So, was heißt das für Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen? Das heißt das hier, was im Buch Daniel die Statue von Nebukadnezar ist, ist in meinem Leben ganz oft wahrscheinlich eine Statue von mir. Ich bin das. Ich bin diese goldene Statue in diesem Fall. Es dreht sich um mich. Und Gott fordert mich heraus, dass wahres Leben darin zu finden ist, dass ich entdecke, dass er mein Gott ist. Dass nicht ich selber mein Gott bin, sondern dass er das ist. Und dass ich mich frage, wie kann ich für andere da sein? Wie kann Gott andere Menschen durch mich bewegen und berühren? Das ist die Frage, die eigentlich relevant ist und die die Spannung aufwirft. Und so lebt man in ganz vielen Lebensbereichen permanent in dieser Spannung. In einer Kultur, die sich immer weiter auseinanderentwickelt, folge ich diesen Werten meines Glaubens, wenn du mit Jesus lebst, folge ich den Werten der Bibel oder folge ich dem, was die Kultur mir vorsetzen will. Und dabei ist es eigentlich auch egal, ob es um Sexualität geht oder um den Umgang mit Geld oder um, keine Ahnung, Erziehungsfragen, um deine Rolle als Eltern oder um deine Rolle als Kind deinen Eltern gegenüber. Auch es ist auch egal, ob es um Medien geht oder irgendwas. Nimm irgendeinen Bereich, den du möchtest, wo sich die Überzeugungen der Bibel unterscheiden von dem, was unsere Kultur sagt oder uns vorsetzt und du bist in dieser Spannung. Auf welches Konzept baue ich mein Leben? Auf welche Werte möchte ich mein Leben aufbauen, auch gegen den Mainstream der Kultur? Oder nutze ich die kulturelle Freiheit, die da ist, um so ein bisschen rum zu experimentieren, wie weit ich denn gehen kann? Wie viel verträgt mein Glaube? Wie viel verträgt meine Seele? Wie viel verträgt mein Körper? Wie viel kann ich experimentieren? Und ich glaube, das ist die Spannung, in der Schadrach, Meschach und Abednego sich befunden haben. Auf der einen Seite sagt Gott ihnen, bete keine Statue an. Auf der anderen Seite steht Nebukadnezar, der sagt, bete meine Statue an. Und sie sind schlagartig, ungewollt in dieser Spannung. Was sollen wir tun? Alle anderen machen es doch auch. Von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass die drei sich gefragt haben, also hier ist eine Gelegenheit, wo wir mal ausprobieren können, wie weit wir gehen können. Denn, ja gut, 1000 Jahre, Mose und so, was wusste der schon von unseren Fragen heute? Wir sind doch heute viel weiter als der damals. 1000 Jahre. Lass uns doch mal ein bisschen ausprobieren, wie weit wir gehen können. Und niemand anderes würde uns brandmarken, weil wir würden nicht groß auffallen. Es wird nicht auffallen, dass wir anders sind. Das ist dieses Rumexperimentieren und diese Spannung. Und ich glaube, ein Grund, warum wir diese Geschichte in der Bibel haben, überhaupt viele Geschichten im Danielbuch, die in dieser Linie folgen, sind, um uns daran zu erinnern, dass es Dinge im Leben gibt, die Menschen, die mit Jesus leben, tun. Und tun wollen, einfach weil sie richtig sind. Einfach weil sie richtig sind. Deswegen tun wir sie. Weil wir davon überzeugt sind, dass sie wahr sind. Und dass sie sich deswegen lohnen, daran festzuhalten. Wir tun sie, weil wir glauben, dass sie wahr sind. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich glaube, das ist ein ganz großer Teil davon, was es heißt, mit Jesus zu leben und mit Jesus unterwegs zu sein. Glaube bedeutet von etwas so stark überzeugt zu sein, dass ich ganz bewusst und konkret danach handle. Ja? Glaube bedeutet, von Gottes Wahrheit so stark überzeugt zu sein, dass ich bewusst und konkret danach handle und mein Leben um diese Wahrheiten herum gestalte, selbst wenn es in dem Moment nicht den größten Sinn für mich ergibt. Und genau das zeigt die Entscheidung von diesen drei Freunden. Das Festhalten an den Wahrheiten, von denen sie überzeugt sind, selbst wenn sie nicht wissen, in diesem Moment, wie die ganze Nummer ausgeht. Sie haben zwar die Hoffnung, Gott kann uns retten, die sagen das auch, er kann uns retten, ja, vielleicht rettet er uns, aber davon machen sie ihre Entscheidung nicht abhängig. Und das merkst du an diesem einen Satz, der eben auf der Folie auch farblich gedruckt war. Und es gibt so manche Sätze in der Bibel, da würde ich fast sagen, schneid dir die aus, mal dir die Gold an, häng dir die über die Bettkante oder rahmst es dir irgendwo ein. Dieser Satz ist so einer. Markier ihn dir mit einem goldenen Stift, rahm ihn dir ein. Sie sagen, versteh das, König. Wir werden das nicht tun. Unser Gott kann uns retten. Und selbst wenn er es nicht tut, selbst wenn er es nicht tut, machen wir trotzdem nicht mit. Wir tun, was richtig ist. Das ist ein phänomenaler Satz. Selbst wenn er es nicht tut, selbst wenn die ganze Nummer nicht so ausgeht, wie ich es mir wünsche, ich werde es trotzdem nicht tun. Ich bin raus, ich mache nicht mit. Das ist eine Einstellung, davon könnte ich eine große Portion gebrauchen. Ich glaube, das ist eine Botschaft, ich persönlich muss das immer wieder hören, vielleicht wir alle. Denn wir leben in einem Umfeld, in dem es sehr leicht ist, den Glauben aufzuteilen, zuzuteilen. In dem einen Bereich mache ich, was Jesus sagt, in dem anderen mache ich es vielleicht lieber nicht. Im anderen Bereich wiederum folge ich einer anderen Überzeugung, weil es vielleicht bequemer ist oder ich einen Vorteil daraus habe und sei der Vorteil nur der, dass ich einen Nachteil für mich verhindere. Und wir denken vielleicht, das ist okay. Und Schadrach, Meschach und Abednego würden sagen, es ist nicht okay. Es ist nicht okay, das so zu tun. Die Gefahr, seinen Glauben aufzuteilen, ist sehr groß. Erst recht, wenn wir im Gegenwind stehen. Wenn du unter Druck bist, sind schwierige Entscheidungen sehr schwierig, weil so viel Kraft und Aufmerksamkeit schon da reingeht, nicht umzufallen im Gegenwind. Dann wird es besonders schwierig. Und deswegen platzieren wir das Thema hier heute, weil es gerade im Gegenwind wahnsinnig wichtig ist, das Richtige noch zu tun, die Energie aufzubringen, das Richtige zu tun. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt dein Chef zu dir und setzt für dich die Messlatte nach oben. Du stehst vielleicht sowieso schon unter Druck, weil du gemerkt hast, mein Job steht auf der Kippe, aus irgendeinem Grund bist du in irgendwas reingeraten und du merkst, er hat dich eh schon auf dem Kieker und du merkst, er sagt dir, du musst mehr rausholen aus deiner Zeit, koste es, was es wolle. Und dir ist klar, der meint das auch so. Koste es, was es wolle. Koste es die Wahrheit, die Aufrichtigkeit, dein Gewissen, deine Zeit mit deinem Partner oder deiner Familie. Und sofort bist du in dieser Spannung. Sofort ist die Frage, was tust du, wenn du unter Druck stehst? Welcher Wert wird siegen? Sofort bist, auch wenn du nicht willst, dass du da reinkommst, sofort bist du drin. Wir alle kennen das, wenn Leute nicht dabei sind und wir stehen in einer anderen Runde zusammen, das Gespräch kommt auf die, die nicht dabei sind und das Gespräch entwickelt sich relativ schnell in die Richtung, am Arbeitsplatz, selbst in einer Gemeinde. Genau, beim Arbeitsplatz ist es offenes Lästern, in der Gemeinde haben wir oft eine andere Sprache dafür, wir tauschen einfach Anliegen zur Seelsorge miteinander aus, aber oft ist es nichts anderes als einfach blankes Lästern. Die Frage ist, was machst du, was mache ich? Bist du dabei oder sagst du, tut mir leid, Freunde, da bin ich raus? Es ist einfach nicht richtig, das zu tun. Was tust du, wenn finanzieller Schaden droht? Irgendeine Versicherungsangelegenheit. Was tust du dann? Es geht überhaupt nicht um ein Urteil. Ich kann das verstehen, menschlich alles. Und ich bin selber in dieser Spannung und muss mich jedes Mal neu entscheiden. Aber die Frage ist letztlich, vor welcher Statue beuge ich mich? Was tue ich, wenn ich unter Druck bin? Ja, was tust du, wenn du unter Druck bist? Vor welcher Statue beugst du dich, wenn der Gegenwind dir ins Gesicht bläst, auch wenn du nichts dafür kannst? Was ist mit deinen Werten? Wie Wahrhaftigkeit, Treue, Zuverlässigkeit? Was ist mit diesen Werten, wenn du unter Druck stehst? Tust du das Richtige, tun wir das Richtige, einfach weil wir glauben, dass es richtig ist? Oder gehen wir faule Kompromisse ein, um in dem Moment den Druck ein bisschen nachzulassen? Im Fall von unseren drei Freunden geht Gott darauf ein. Wir kennen das Ende der Geschichte heute. Die drei kennen das noch nicht, als sie diese Entscheidung treffen. Ja, und vielleicht geht's dir so, dass du denkst, also jetzt, hör mal, so eine Geschichte. Vielleicht zweifelst du daran, ob Gott sowas wirklich tun kann, dass Menschen in einem lodernden Feuer verschwinden und völlig unversehrt wieder rauskommen. Und das ist okay, wenn du so denkst. Aber eins musst du trotzdem wahrnehmen. Die Entscheidung dieser drei Freunde hängt überhaupt nicht daran, ob Gott sowas tun kann oder nicht. Die Entscheidung fällt nämlich vorher. Zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht wissen, ob Gott eingreifen wird oder nicht. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass Gott sie dafür segnen wird. Das bedeutet, mit Gutem überschütten wird. Das heißt, das Richtige tun wird, was ihr Leben gelingen lässt, was es auf einen sinnvollen Weg bringt. Gott wird uns segnen für richtige Entscheidungen. Das heißt, er wird Gutes reinbringen in deine Partnerschaft, in deine Ehe, in dein Berufsleben, in deine Finanzen, in deine Seele, in deinen Glauben. So ist das. Und die drei sagen einfach, wir tun es nicht, weil wir unseren Gott so sehr lieben. Und deswegen sind wir raus. Und diese Haltung wünsche ich uns so sehr. Auch in Momenten, wo noch kein Happy End in Sicht ist. Wo du dir wünschst, ich würde gern vorspulen können bis zum Ende oder vorblättern können, aber es geht nicht. Du kannst nicht vorspulen im Leben. Und dann die Entscheidung zu treffen, das Happy End ist nicht in Sicht, trotzdem bleibe ich dabei. Das ist richtig lohnenswert. Und deswegen möchte ich dir gerne sagen als Ermutigung, tu, was aus Gottes Sicht richtig ist. Tu, was deinem Glauben entspricht, auch wenn du nicht weißt, wie es ausgeht. Und wenn du dich fragst, wie kann ich darauf reagieren, was kann ich tun, dann gebe ich dir am Ende einfach zwei Fragen mit. Die kannst nur du für dich beantworten. Ich kann das nicht, ich muss das für mich beantworten und bin damit genug beschäftigt, aber du kannst es für dich klären. Die erste Frage ist diese hier. Was ist meine Statue? Keine Ahnung, was dir gerade vom inneren Auge gestanden hat als goldenes Standbild. Was ist deine Statue, vor der du dich regelmäßig beugst? Und tief drin weißt du vielleicht auch, es ist eigentlich nicht richtig, was ich hier tue. Zwei Beispiele hatte ich. Vielleicht betrifft es dich in irgendeinem ganz anderen Bereich. Aber du merkst tatsächlich, das hat einen Raum in meinem Leben. Ich bin dauernd in der Situation, wo ich meine Überzeugungen, meinen Glauben verraten, kompromittieren muss. Was ist deine Statue? Und die zweite Frage, die unmittelbar damit zusammenhängt, die du für dich auch klären musst und auch nur alleine klären kannst, ist, welche Überzeugung, welcher Wert geht bei dir denn als erstes über Bord, wenn du unter Druck stehst? Also Kultur frisst Glaube zum Frühstück, hat Frank gesagt. Was ist das, was bei dir als erstes weggefrühstückt wird, wenn du unter Druck stehst? Wenn du vielleicht sogar bedrängt wirst, vielleicht gibt es auch diese Astrologen in deinem Leben, diese Petze-Petze-Typen, die dich noch angeschwärzt haben bei deinem Chef oder irgendwas anderes. Was ist der Wert, den du als erstes über Bord wirfst, obwohl du eigentlich weißt, es ist nicht richtig, das zu tun? Ich glaube, wenn du bei diesen Fragen weitergehst und für dich da eine Antwort drauf findest, ist schon viel gewonnen, weil in allem bist du nicht alleine, das dann umzusetzen. Du hast Menschen hoffentlich in deinem Umfeld, die du fragen kannst, wie kann ich in diesem Bereich vorwärts kommen, wie kann ich diesen Bereich leben, wie kann ich meinem Gott treu bleiben in diesem Bereich. Du kannst mit Gott selber darüber reden. Du kannst selbst beten darüber. Du kannst uns ansprechen, den Frank, mich, den Klaus, Menschen, denen du vertraust, von denen du weißt, sie sind mit Jesus unterwegs und dir können wir in dieser Spannung weiterhelfen. Du bist nicht allein in diesen Kämpfen, aber wichtig ist, dass du die Spannung wahrnimmst und nicht einfach übergehst, sondern sagst, okay, das ist mein Wert, der geht bei mir als erstes flöten und an dem möchte ich arbeiten. Und als letzte praktische Anregung, einfach für heute Nachmittag so ein bisschen rumzuschnuppern, wenn du was lernen möchtest von Menschen, die wirklich unfassbar krass sind und im wirklich krassen Druck an Jesus dranbleiben, an Gott dranbleiben. Es gibt die Organisation Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Bei Open Doors findest du Lebensberichte, sowohl schriftlich als auch als Video, wo du dir das anschauen kannst, wie Menschen davon erzählen, was es bedeutet, in krassen Drucksituationen, wenn drumherum Leute auch die Schlinge enger ziehen, was es dann bedeutet, an Jesus dran zu bleiben und den Glauben weiterzuleben. Super spannend, da reinzuschauen, sehr inspirierend, da reinzuschauen. Und als kleiner Spoiler, Ende des Jahres wird hier jemand ins Projekt X kommen vom Open Doors und ein bisschen näher die Organisation vorstellen, Lebensberichte auch vorstellen. Von daher, das ist noch ein bisschen hin, aber bis dahin kannst du selber mal bei Open Doors reinschauen und dich inspirieren lassen. Und vielleicht hilft dir das auch ein bisschen, die Fragen zu klären, was ist eigentlich meine Statue und welcher Wert geht bei mir als erstes über Bord.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.